im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und heute mit dem Thema Weibsbild, Frauenzimmer. Mein Gast ist die Märchenerzählerin Magdalena Janot. Herzlich willkommen. In der Bibel gibt's den Mann und das Weib, und das Weibsbild, das Gegenteil zum Mannsbild, finden wir als Stammwort viel später, so circa im 12. Jahrhundert. Das Bild stand damals nicht für das Aussehen, sondern für Gestalt, für Bildung, für Ansehen. Und heute haben wir unter Weibsbildern kräftige, laute, freche, starke, kämpfende und wilde sowie erotische Weiber im Kopf. Auch in der Kunst wird das oft so dargestellt. Magdalena Janot, was ist passiert, dass Weibsbild heute meist als abwertend verstanden wird?
Also ich fürchte, da hat uns das 19. Jahrhundert einen Streich gespielt. In der Zeit wurden sowohl die Begriffe Weibsbild als auch Frauenzimmer nicht mehr für Kollektive benutzt oder für Frauenzimmer, komme ich gleich noch drauf, für Räumlichkeiten, sondern für einzelne Persönlichkeiten oder einzelne Personen. Und das war die Zeit, in der diese Abwertung begann. Einmal meinte man damit natürlich auch Frauen, die in bürgerlichen Familien und ähnlichen Einrichtungen Personal waren. Wir alle kennen das Lied von Sabinchen war ein Frauenzimmer.
Richtig, ja.
Die ist gemeint mit dem Frauenzimmer. Und das Weibsbild war dann eigentlich sogar noch eine Nummer negativer. Die ging dann schon so ein bisschen in die Frau rein, die jeder Herr des Hauses auch ins Bett zerren konnte, was sie ja nun leider Gottes wohl auch oft genug gemacht haben. Das war die eine negative Belegung, weibliches Personal im Haushalt, und das andere natürlich die Frauen, die damals angefangen haben, für Schulabschlüsse, für Schulbesuch, für Studium, für Berufsausbildung und vor allen Dingen fürs Wahlrecht zu kämpfen. Die sogenannten Suffragetten, und wenn man dann heute jemanden Suffragette nennt, ist das im Grunde genommen immer noch ein Schimpfwort.
Ja, wer macht denn diese Schimpfworte?
Kommt eindeutig aus der männlichen Welt. Wir Frauen machen diese Schimpfworte ganz bestimmt nicht selbst, und wir könnten allerdings durchaus dazu eine Menge beitragen, dass diese Begriffe, nehmen wir mal die Suffragette oder nehmen wir das Weibsbild oder nehmen wir das Frauenzimmer, dass die eine positive Deutung bekommen. Das finde ich schon schön.
Was können denn uns die Weibsbilder heute sagen?
Ich möchte hinschauen, dass zum Beispiel dieser Bildungsgedanke und dieser Ausstrahlungsgedanke, dass das in unsere Zeit wieder hineingeholt wird. Und das ist machbar. Wir müssen nur genauer hinschauen. Ne?
Wie können wir das anstellen?
Augen öffnen und sehen, dass es viel mehr gestandene Weibsbilder um uns herum gibt, als die meisten Menschen annehmen.
Wenn wir das dann festgestellt haben, wie können wir erreichen, dass das wahrgenommen wird?
Das ist eine schwierige Frage, die ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht habe. Ich denke aber trotzdem, dass Frauen mit dieser Weibsbildausstrahlung in sich wirksam sind. Und wer sie mal erlebt hat, so in der Gruppe oder auch auf der Bühne, Künstlerinnen, es ist einfach überwältigend, diese Frauen zu erleben und zu genießen.
Wobei ich festgestellt habe bei der Recherche, dass die Weibsbilder heute ausschließlich in der Kunst so nennen, meist im Kabarett oder als musikalische Gruppe, sonst findet der Ausdruck überhaupt nicht mehr statt.
Schade. Ich finde Weibsbilder ganz in Ordnung.
Sitze ich ja hier im Studio des Fördervereins Lokalfunk mit einer Märchenerzählerin. Sie heißt Magdalena Janot, kommt hier aus Iserlohn, und wir sind ja bei den Weibsbildern, wo Sie festgestellt haben, dass es sehr schade ist, dass Weibsbild nicht mehr so in ist, und zwar im positiven Sinne. Was kann denn eine Märchenerzählerin zum Thema Weibsbild erzählen?
Also ich bin darauf mal in mich gegangen, weil ich ja die meisten Märchen in mir drin habe.
Ja, und weil Sie ja wissen, was für ein Thema wir beide hier heute haben.
Und habe dann festgestellt, die Grimmschen Frauen springen mich da nicht so sehr an. Obwohl sie beim zweiten Hinschauen eigentlich auch nicht so passiv sind, wie man ihnen das im Allgemeinen unterstellt. Man sagt ja immer, die weiblichen Gestalten bei Grimm seien so passiv, zurückhaltend und sanft. Aber wenn man mal genauer hinschaut, Dornröschen ist tierisch neugierig, sonst wäre sie nicht in den Finger gestochen worden, ganz ehrlich. Mhm. Schneewittchen, den Haushalt von 7 Knüsterköpfen zu führen, ich finde, dazu gehört ganz schön Mut. Und die Prinzessin im Froschkönig-Märchen, ja,
die ist schlau,
ja,
oder wie?
Die ist ja wohl alles andere als harmlos. Ne? Also so ganz harmlos sind die Grimmschen Frauengestalten im Märchen auch nicht. Aber ich habe natürlich eine andere Schwäche, das ist ganz klar. Das sind die Orientalen. Das sind immer Frauengestalten, die mit einer gewissen Pfiffigkeit in Verbindung zu bringen sind, mit einer gewissen Gewitztheit, und von denen ich immer sage, wirkliche gestandene Frauen brauchen keine Zaubersprüche und die können das von ganz von sich von alleine. Die benutzen ihren Kopf und ihr Herz und dann handeln die zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Maß. Und deswegen lande ich immer wieder bei den Orientalen und bei ähnlichen Geschichten.
Nun haben ja sowohl die Grimms wie vermutlich auch die orientalischen Märchen Männer geschrieben. Kann es sein, dass Männer Frauenbilder entwickelt haben, so wie sie sie gerne hätten?
Die Grimms haben die Märchen nur aufgeschrieben.
Wobei überliefert bekommen.
Und viele der Grimmschen Märchen sind von Frauen erzählt worden. Allerdings muss man dazu sehen, dass die Grimms natürlich redaktionell gearbeitet haben, und zwar im Sinne ihrer Zeit. Und das war ja nun mal Klassizismus, Biedermeier, und da war das Frauenbild ein anderes als heute. Und da musste man natürlich doch die Frau nehmen oder das junge Mädchen oder die Jungfrau nehmen, die dann eher gezähmt wirkte als aufständisch oder rebellisch. Die können bei Grimms nicht durchkommen, nein.
Gibt es denn ein Beispiel?
Für eine rebellische.
Wenn wir das Weibsbild nennen.
Es gibt ganz bestimmt Mädchen oder Frauengestalten in Grimmschen Märchen, die ihren ganz eigenen Weg gehen. Wie zum Beispiel das Mädchen ohne Hände, das sich lieber die Hände abschlagen lässt, als etwas Unlauteres zu tun. Aber nichtsdestotrotz, das Weibsbild bei Grimm kommt bis auf ganz wenige Situationen einfach nicht vor. Nein, es ist nicht die Zeit für Weibsbilder.
Frauenzimmer, Magdalena Janott, gibt es ja seit dem 15. Jahrhundert. Das waren Gemächer, Räume einer Fürstin, einer Königin, einer adligen Hausherrin. Also ein Raum oder Räume, welche für Frauen eingerichtet waren und auch Freiräume wurden. Sicher auch ein Rückzugsgebiet. Welche Vorteile hatte das damals?
Ich denke mal, die Herrin auf einer Burg ließ sich dann von ihrem Gemahl, in den Gemächern zumindest, nicht reinreden. Ich habe nirgendwo gefunden, wer eigentlich dann dort das Sagen hatte. Ich vermute mal, der oberste Chef ist immer noch der Burgherr gewesen, das ließ sich nicht verhindern. Aber ich glaube schon, dass die Hausherrin in ihrem Bereich sagte, wo es längst ging.
Ja. Was haben die Frauen denn möglich gemacht an Freiräumen?
Ich bin nun keine Fachfrau für Mittelalter, aber ich denke, es liegt auf einer anderen Ebene. Frauen haben im Grunde genommen, dadurch, dass sie ihre Kinder erzogen und bestimmte Regeln im Hause selbst aufstellten, sagen können, was möglich war und was nicht möglich war. Und mal ganz unter uns, eine kluge Frau verstand auch letztendlich ihren Mann so zu behandeln, dass er das tat, was sie wollte und nicht das, was er wollte.
Ist das eine raffinierte Seite der Frau?
Ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die das Adjektiv raffiniert an dieser Stelle benutzen. Ich benutze lieber den Ausdruck klug.
Dann so ungefähr im 17. Jahrhundert wurde das Frauenzimmer auf einzelne Frauen angewandt. Das Lied Sabinchen war ein Frauenzimmer, das prägte ja schon die Bänkelsänger und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das so in diese Negativrichtung auch ging, beziehungsweise sich heute so anfühlt. Damals war es vielleicht richtig?
Nein. Dieser Ruf kommt auch daher, dass Frauen in der Zeit relativ schutzlos waren und dass sie der Willkür der Männergesellschaft ausgeliefert waren. Diese Schutzlosigkeit haben wir Gott sei Dank in dem Ausmaß heute bei uns nicht mehr. Das ist schon klar, aber ich vergleiche das manches Mal in Gedanken mit dem, was in Indien passiert und was für mich ganz schrecklich ist. Schutzlosigkeit von Frauen und das Ausgeliefertsein, ja, das gehört in die Zeit hinein. Wobei es natürlich auch Gegenpole gibt, wenn ich mir dann mal die hochgebildeten Frauen des Bürgertums so im Klassizismus angucke. Die haben schon ganz schön kulturell sagen können, wo es längst ging. Ne?
Kann denn so ein Sprachgebrauch, das abwertende Frauenzimmer, dazu beitragen, dass Verhalten sich auch verändert?
Selbstverständlich. Verhalten und Sprachgebrauch greifen immer ineinander. Deswegen ist es ja auch so ein langwieriger und manchmal auch sehr mühsamer Prozess, diese Begriffe mit neuen positiven Inhalten zu füllen. Und wenn uns das gelingt, wird sicherlich auch die Einstellung gegenüber der Frau eine andere sein. Also wir sind ja bereits in einem Wandlungsprozess begriffen, das können wir ja überhaupt nicht leugnen. Gerade die Abwertung in den Begriffen Weibsbild und Frauenzimmer, die mag die eine oder die andere von uns zwar positiv schon drauf haben, aber verbreitet ist es ganz bestimmt noch nicht.
Wie ist das denn in der Märchenwelt? Bewundernde Merkmale zum Frauenzimmer. Magdalena Janot, fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
Die Weibsbilder, Frauenzimmer, die ich im Kopf habe, wenn ich an Märchen denke, sind im Allgemeinen Frauen, die mit Sinnlichkeit zu tun haben, wobei Sinnlichkeit und Erotik nicht dasselbe ist. Mhm. Sinnlichkeit heißt ganz einfach ein Mensch, der Sinneserfahrungen liebt und auch in der Lage ist, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Also Sinnlichkeit ist da der erste Begriff, der mir einfällt. Natürlich, wenn es sich um jüngere Frauen handelt, immer in Verbindung mit Erotik. Das macht das Ganze dann ja so prickelnd. Eine bestimmte Gewitztheit, eine Lebensklugheit, eine gewisse Schlagfertigkeit gehört für mich auch dazu, auch in den Märchen zu erkennen. Und Klugheit, Stärke, die Fähigkeit, anders zu handeln, als die Umgebung es erwartet, und stattdessen den eigenen Weg zu gehen.
Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
Ein armenisches Märchen, das ist aber zu lang.
Zwei Sätze?
Leider. Ein Zarensohn verliebt sich in die Tochter eines einfachen Hirten. Und die will ihn nur dann heiraten, wenn er einen anständigen Beruf erlernt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ein Hirtenmädchen verlangt, du hast gefälligst was zu lernen. Und dann wird er Teppichweber, er lernt Brokatteppiche zu weben. Und diese Fähigkeit rettet ihn dann, als er in Gefahr gerät, als er gefangen gesetzt wird, das Leben. Weil er Brokatteppiche weben kann, webt er einen solchen und schickt seiner Frau in einem solchen Teppich heimlich versteckte Schriftzeichen. Und sie kann lesen, wo er ist, was mit ihm geschehen ist und wie sie ihn befreien kann. Also das ist eine ganz, ganz starke Frau, die auch nicht danach gefragt hat, was denken die Leute um mich herum, sondern die einfach gesagt hat, ich will, dass du einen anständigen Beruf lernst und dann will ich dich auch heiraten. Die im Gegensatz zu ihm übrigens als Hirtenmädchen auch lesen und schreiben konnte.
Das gibt's nicht immer.
Und in ihrem ganzen Dorf auch diese Fähigkeit weitergegeben hat. Und dann sagen auch die Eltern des jungen Zaren, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, die ist bei uns am Hofe gerade mal erst im Anfang begriffen. Und in einem solchen Dorf, wahrscheinlich irgendwo in der Steppe, da lernen die Kinder lesen und schreiben. Und das ist für diese Menschen schon ganz erstaunlich. Also Aneide ist eine wunderbare Geschichte und wenn ich sie mir so vorstelle, sie hört, was mit ihrem Mann passiert ist und sie ruft alle Bediensteten, alle Ritter zusammen und sagt, wir müssen den Zaren befreien und dann setzt sie sich auf ihr Ross und dann prescht sie voran und alle glauben, ein Engel würde da reiten. Eine solche Stärke, eine solche Kraft strahlt sie aus.
Die Märchenerzählerin Magdalena Janot zum Thema Weibsbilder, Frauenzimmer. Magdalena Janot, ich habe gerade von Ihnen vernommen, dass Sie bei der Vorbereitung zu dieser Sendung auf was ganz Persönliches gestoßen sind.
Ja, worauf ich gestoßen bin, als ich über mich selbst nachdachte, da wird mir kaum einer glauben, der mich näher kennt. Als ich so 18, 19 war, hatte ich eine ganz andere Lebensvorstellung. Ich hatte die Lebensvorstellung, ich werde ein Weibchen mit zwei Kindern, zwei netten Kindern, in einer wunderschönen Eigentumswohnung oder einem wunderschönen Haus, nebenher berufstätig und immer an der Seite des karrieremachenden Gatten. Das war meine Lebensvorstellung. Und dann hat das Schicksal mir mehrere Striche durch die Rechnung gemacht. Und heute würde ich mich als durchaus gestandenes Frauenzimmer oder gestandenes Weibsbild bezeichnen. Und heute sehe ich diese Bezeichnung positiv. Als mal während des Studiums irgendjemand zu mir sagte, du bist eine Barrikadentrine, da war ich natürlich beleidigt.
Was ist das denn?
Suffragette, da war ich beleidigt damals. Aber meine Lebensvorstellung, wie gesagt, vom Weibchen zum Weibsbild hin, das war schon ein ganz, ganz langer und auch nicht immer ganz einfacher Weg. Und dazu gehörte ganz oft nicht das zu tun, was die Umwelt von mir erwartete, sondern das zu tun, was mir Herz und Verstand sagten. Das war ganz oft ganz anders.
Das ist mit Sicherheit ganz wichtig, dass man das tut. Hat denn die Frauenbewegung auch dazu beigetragen?
Ich habe mich ganz bestimmt nie in einem bestimmten Sinne der Frauenbewegung zugehörig gefühlt, aber ich habe mich seltsamerweise immer in der Gesellschaft bestimmter Frauen oder eines bestimmten Frauentyps sehr, sehr wohlgefühlt. Und das waren für mich immer diese sogenannten gestandenen Frauen. Die waren emanzipiert, lange bevor man das Wort Emanzipation buchstabieren konnte. Und das ist ganz eigentümlich. Ich fühle mich immer zu solchen Frauen hingezogen. Und mit denen sitze ich auch sehr gerne zusammen. Und das ist niemals langweilig.
Was können uns denn die Weibsbilder heute sagen? Frauen, die ihren Weg gemacht haben und zurückblicken auf das positive Bild eines Weibsbildes. Was können wir lernen?
Es lohnt sich unbedingt, nicht aufzugeben. Es lohnt sich unbedingt, diese positive Seite des Frauenzimmers und des Weibsbilds in sich selbst und auch in anderen wiederzuentdecken. Mhm. Und dann stellen wir auf einmal fest, es gibt ja viel mehr von unserer Sorte, als wir denken.
Weil Frauen ja nicht ständig nach außen ihre Stärken zeigen und ihr Leben selbstverständlich meistern.
Weil wir tun es ganz einfach und wir können es auch. Das ist für mich immer wieder das Spannende. Ne? Und zu schauen, ich trage ja auch nicht ein Schild vor mir her, ich bin ein Frauenzimmer, ich bin ein Weibsbild. Aber ich entwickle im Laufe der Zeit tatsächlich einen Riecher dafür. Wer ist denn genauso?
Im Märchen, was tut das Weibsbild?
Ich denke wirklich, diese Gewitztheit, diese Pfiffigkeit, die spielt eine Rolle.
Nach wie vor, ich glaube, Magdalena Janott ist gerne auf die Pfiffigen.
Ich liebe die. Es gibt sicherlich auch die Starken wie die Aneid. Ne? Mhm. Aber die Pfiffigen haben mir es wirklich ganz besonders angetan.
Wie wird man pfiffig?
Kann man nur in Maßen lernen.
Ist ja eine bestimmte Schleue.
Ja, Geistesgegenwart.
Und Klugheit.
Geistesgegenwart.
Festgestellt.
Schlagfertigkeit, ganz bestimmt so diese Begriffe. Und vor allen Dingen, in der Pfiffigkeit steckt nicht die Absicht, jemandem zu schaden.
Das Frauenbild der Märchenzeit. Welche Wandlung hat das Weibsbild erfahren?
Über ursprünglich positive Belegung des Begriffes, über die Zeit hinweg negativ belegt. Und jetzt sind wir wieder dabei, das positiv aufzugreifen, denke ich.
Denken Sie, ja. Oder es ist so?
Ich bin sicher, dass es so ist. Denn dazu kenne ich viel zu viele gestandene Weibsbilder, viel zu viele Frauenzimmer, jedenfalls in unseren Breiten.
Wie kann man diese starken Frauen denn heute nennen? Starke Frauen wird nicht überall gern gesehen und gern gehört.
Ich würde trotzdem gerne bei diesem Begriff bleiben. Er ist für mich ein großes Kompliment. Mhm. Wenn eine Frau heute als starke Frau bezeichnet wird, dann ist sie nicht eine, die die Ellenbogen benutzt oder die Ärmel unbedingt hochkrempelt, sondern das ist eine, die Probleme anfasst, dort, wo sie sich bieten und die auch in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und da schaffen wir Frauen ja auf eine ganz besondere Art und Weise. Es ist ja bekannt dafür, dass wir vernetzt denken. Und dieses vernetzte Denken ist dann eher eine Problemlösungsmöglichkeit als dieses Geradeausdenken, das wir früher mal gehabt haben.
Netzwerkdenken, ist das typisch weiblich?
Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Es ist typisch weiblich. Nicht nur Netzwerkdenken, sondern auch Netzwerk herstellen. Ein Netzwerk muss ja gepflegt werden. Und das ist etwas, was eher uns Frauen liegt als Männern. Wobei es auch immer Männer gibt, die das auch können.
Ja, natürlich.
Die können vernetzt denken und die können auch Netzwerke herstellen und pflegen.
Wer Teamarbeit schätzt, hat immer ein Netzwerk.
Es ist wohl eher ein Frauenbereich.
Das Weibsbild, immer eine Kämpferin?
Nein. Das Weibsbild ist eine Frau, die ihre Fähigkeiten auf anderen Ebenen nutzt. Also es ist nicht immer die Kämpferin. Es gibt einige Märchen, es gibt einige Sagen, da ist sie tatsächlich dem Ritter ebenbürtig. Mhm. Aber das sind dann eher martialische Geschichten.
Woher kommt unser heutiges Bild eines Weibsbildes? Kräftig, laut, frech, stark, kämpferisch, wild, erotisch?
Das möchte ich gar nicht auf eine Zeit beschränken. Also ich denke mal, wenn wir diesen Begriff hören, dann sammelt sich in unserem Kopf all das an, was wir im Laufe unseres Lebens an Frauenbildern mal übernommen haben oder was wir mal kennengelernt haben. Mir wird also nicht automatisch so die ganze Wilde einfallen, obwohl ich weiß, dass es die Bacchantin gegeben hat. Mir würde auch nicht sofort die ganz Starke einfallen.
Wie hört sich die Wahrnehmung einer Märchenerzählerin Magdalena Janott in Bezug auf Weibsbilder, Frauenzimmer an?
Unbedingt positiv. Also auf jeden Fall ist es für mich überhaupt kein negativer Begriff mehr, weder das eine noch das andere.
Wir benutzen das Wort Weibsbilder und Frauenzimmer heute gar nicht mehr.
Die sind altmodisch geworden oder sind immer noch altmodisch, diese Begriffe. Und ich glaube auch nicht, dass viele Menschen damit diese positive Belegung spontan verbinden können. Mhm. Aber das ist machbar.
Ja, das haben wir ja vorhin schon mal festgestellt, dass man daran arbeiten kann. Und dann frage ich natürlich die Märchenerzählerin, ob sie denn ein Beispiel Märchen zu Weibsbildern, Frauenzimmer uns jetzt noch zum Besten geben kann.
Ich habe so zwei, die ich schrecklich gerne erzähle, wenn es um Frauenzimmer und Weibsbilder geht. Und da ich ja auch allmählich so im fortgeschrittenen Alter bin, nehme ich einfach mal die Geschichte von dem älteren Frauenzimmer, von dem älteren Weibsbild. Es ist ein lothringisches Märchen und heißt Frau Holles Apfelgarten. Und so ganz ohne junge, schöne Frauen geht es auch da nicht. Es trug sich einmal zu, dass die Apfelbäume im Garten der Frau Holle nicht gediehen. Nun lebte unten auf der Erde eine alte Frau, deren Apfelbäume standen im Frühjahr in der schönsten Blüte, und im Herbst senkten sich die Zweige unter den schweren goldenen Früchten. Da sprach die schöne Frau Holle zu ihrem Liebsten, dem Junker Tod: Reite einmal hinunter auf die Erde und bring mir die Alte herauf, dass sie meine Apfelbäume pflegt. Sie hat lange genug da unten gelebt. Es ist Zeit, dass sie wieder zu uns kommt. Da ritt der Junker Tod hinunter zur Alten und klopfte an, und wie sie öffnete, sagte er: Meine Liebste, die schöne Frau Holle schickt mich. Du sollst hinaufkommen zu ihr in den Paradiesgarten und ihre Apfelbäume pflegen. Die Alte aber lebte gern auf der Erde und hatte noch gar keine Lust, die zu verlassen. So sprach sie zu dem Junker Tod: Gut, ich will mitkommen, aber lass uns vorher Karten spielen. Und wir machen es so: Wenn du gewinnst, gehe ich mit dir. Wenn ich gewinne, dann bleibe ich hier unten. Da dachte der Tod bei sich, es wäre einfach, die Alte im Kartenspielen zu besiegen, aber er konnte nicht wissen, dass ihr Haus an einer Heerstraße stand und dass sie Tag ein, Tag aus mit den Landsknechten Karten gespielt hatte, und sie kannte alle Tricks und alle Kniffe. So mischte die Alte die Karten, sie spielten und die Alte gewann. Das kann nicht sein, sagte der Junker Tod, lass uns noch einmal spielen. Diesmal mischte er die Karten, sie spielten und sie gewann erneut. »Lass uns noch einmal spielen«, bat er. »Gut«, sagte die Alte, »aber nur noch dieses eine Spiel. Mehr geht nicht, denn über die drei, das weißt du, das ist ein heiliges Gesetz, über die drei geht's nicht hinaus.« Da spielten sie ein drittes Mal, und abermals gewann die Alte. Da ritt der Junker Tod tief traurig zurück zu seiner Liebsten, der schönen Frau Holle, und als die ihn allein kommen sah, da erzürnte sie sich und sagte: »Du sollst nicht eher mein Lager mit mir teilen, bis du mir nicht die Alte heraufgebracht hast.« Nun war aber bald die Zeit der 12 heiligen Nächte, der Rauhnächte, und in diesen Nächten musste man jedem die Tür öffnen, und sei es der größte Feind. Da ritt der Junker Tod noch einmal hinunter zur Alten und klopfte an, und wie die ihn sah, da war sie natürlich nicht begeistert, den Tod noch einmal zu sehen. Er aber sprach: In diesen heiligen Nächten muss jeder einem anderen einen Wunsch erfüllen, wer immer es auch sei. Und so habe ich den Wunsch: Reite mit mir hinauf zum Garten meiner schönen Frau Holle und schau ihn dir an. Und wenn du oben bleiben willst, dann kannst du's tun. Wenn du aber nicht oben bleiben willst, bringe ich dich wieder hinunter. Gut, sagte die Alte, aber du musst mir einen Eid darauf schwören, denn du weißt ja, ein Eid in den heiligen Nächten geleistet, gilt das Zwölffache. Da leistete der junge Tod den Eid, und sie ritten miteinander hinauf zum Paradiesgarten der schönen Frau Holle, und er öffnete die Gartentür und sagte: Und nun schau hinein. Und da sah die Alte die Frau Holle sitzen mit einer Sternenkrone auf dem Haupt und um sie herum lauter schöne junge Mädchen. Und fragte der Junker Tod: Wie gefällt dir meine Liebste? Wie gefällt dir der Garten? Oh, sagte die Alte, deine Liebste gefällt mir außerordentlich gut, aber du siehst ja, sie ist jung und schön und die anderen auch, und ich bin hässlich und runzlig. Ja, weißt du denn nicht, sagte der Junker Tod, wenn meine Liebste, die Frau Holle, dich umarmt, dass du wieder jung und schön wirst? Was, rief sie, das sagst du mir erst jetzt? Da lässt du mich noch dreimal mit dir Karten spielen. Und dann sprang sie in den Garten hinein, die Frau Holle umarmte sie, sie war wieder jung und schön, und dann kümmerte sie sich um die Apfelbäume, die wieder gediehen. Und wie die Geschichte mit dem Junker Tod und der Frau Holle und dem Lager ausgegangen ist, das kann sich jeder von uns denken.
Herzlichen Dank, Magdalena Janot. Schön, dass Sie hier im Studio waren. Alles Gute.
Danke.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, bevor wir hier das Studio verlassen, noch einen Hinweis auf ein Frauenzimmerlexikon, das 1715 im Verlag Amaranthes in Leipzig erschienen ist, in Deutsch und speziell an Frauen gerichtet. Darin nutzbares, galantes und seriöses, im Frauenzimmerlexikon auch geistliche und weltliche Orden, Ämter, Würden, Professionen und Gewerke, Privilegien und rechtliche Wohltaten, Namen von Göttinnen, gelehrte Weibsbilder, Prophetinnen, Ketzerinnen, sektierischen und begeisterten Weibspersonen, Zauberinnen und Hexen. Es geht weiter über den Haushalt, die Reinigung, Bücher, Kunst und Wissenschaft, Aberglauben, Gebrechen der Weiber, Gesindeordnung, weibliche Strafen und Züchtigung. Große Teile darin kommen aus einem exquisiten Kochbuch. Die Originalausgabe ist zu sehen im Deutschen Museum in München und nochmal darauf aufmerksam gemacht. Es kommt vom Verlag Amaranthes aus Leipzig, das Frauenlexikon aus dem Jahr 1715. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und grüße herzlich aus dem Studio des Fördervereins Lokalfunk Ihre Charlotte Kroll.
Fölock von Bürgern für Bürger.